Kontrapunkt. Westöstlicher Dialog. Das Musikmagazin von MDR Kultur und Bayern 2 Radio.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, draußen an den Radios und hier im Leipziger Bayerischen Bahnhof. Viele Züge fahren hier ja nicht mehr, aber man kann dafür in vollen Zügen genießen. Aus dem Bayerischen Bahnhof ist inzwischen verständlicherweise eine richtig gute Kneipe, eine Gaststätte geworden, ein Brauereigasthaus, das absolut besuchenswert ist. Ob Karl Marx es besucht hätte, er ist ja oft hier am Bayerischen Bahnhof angekommen, weiß man nicht. Man weiß nicht so genau, ob er so genussfreudig gewesen wäre. Wie gesagt, eine echte Empfehlung hier, der Bayerische Bahnhof in Leipzig. Und live aus der ehemaligen Schalterhalle des Bayerischen Bahnhofs wollen wir Ihnen einen westöstlichen Dialog präsentieren, der nicht umsonst den Titel Kontrapunkt trägt. Wir, das sind zunächst mein Moderatorenkollege Manfred Wagenbreit von MDR Kultur.
Und Dankeschön. Und das ist Theo Geißler, Moderator und Mitautor des Musikmagazins Taktlos auf Bayern Radio 2 und Herausgeber der Neuen Musikzeitung.
Wozu ein westöstlicher Dialog, mögen Sie sich fragen, und noch dazu im Musikprogramm, wo doch alles, was zusammengehört, so schön zusammengewachsen ist. Wir Wessis haben unser Bestes gegeben, nämlich viel Geld. Ihr Ossis habt eine saubere, friedliche Revolution auf die Beine gestellt. Das passt doch alles prima. Und 13 Jahre ist es auch schon her. Warum soll man darüber denn noch diskutieren und nachgrübeln?
Tja, dass alles so gut und prima sei, es wollte uns dann so forsch doch nicht von den Lippen. Zu unterschiedlich scheinen die Bedingungen hier und dort nach wie vor zu sein. Zu viel klafft noch auseinander in den Lebensbedingungen der Menschen und somit auch in den Befindlichkeiten. Und wie sollte das auch anders sein nach langer Trennung? Und ausgerechnet in der Kultur sollte sich dies nicht widerspiegeln? Von einem Phänomen, einem Problem nicht zu sprechen, bedeutet ja nicht, es sei nicht mehr da. Etwas nicht mehr hören zu können, heißt nicht, es gelöst und wirklich hinter sich gelassen zu haben. Es für abgearbeitet zu halten, wäre da sträflich, wo Inopportunität, Desinteresse oder Resignation ein Thema aus dem Gespräch drängten. Kontrapunkt will also mit seinen Sendungen da nachfragen, wo uns im kulturspeziellen Musikleben das Unterschiedliche bestimmend scheint. Nicht um zu nivellieren, es lebe der Unterschied, es leben die Unterschiede, doch da, wo sie trennend wirken und lähmen, wollen wir hinschauen, in der Hoffnung helfen zu können, Dinge bewusst zu machen. Wie zerrissen ist die Mitte, steht als Überschrift über der heutigen, der ersten Folge, nicht als Ausruf, als verzweifelter Ausruf, sondern als Frage. Die Mitte könnte man da sehen als das Gemeinsame, das Verbindende, das Einende, als die Summe der einzelnen Facetten der Kultur, als das, was man den gemeinhin akzeptierten Fundus nennen könnte. Und die Mitte könnte auch stehen für jene, die auf ihren jeweiligen Gebieten zu diesem Fundus beitragen und dafür sorgen, dass er im ständigen Gebrauch bleibt. Und durchaus bewusst sind wir uns dabei des Umstandes, dass seit der deutschen Wiedervereinigung nur wenige Worte so geradezu ekstatisch beschworen wurden und werden wie eben die Mitte.
Naja, die Mitte ist eben der am allermeisten ersehnte Platz in diesem, unserem Land. Man konnte richtig gehend von einer Sehnsucht nach der Mitte sprechen. Alle politischen Parteien versuchen, diesen Raum zu besetzen. Andererseits wird wieder über den Verlust der Mitte geklagt. Der Begriff Mittelmaß liegt auch nicht so ganz weit entfernt und bekanntlich bringt in Gefahr und höchster Not ja das Mittelmaß, nein, der Mittelweg, den Tod. Dennoch ist die Idee von der Mitte ein Sinnbild von Harmonie und Einheit in möglichst ausgewogenen Verhältnissen und Musik ist natürlich ein besonders empfindlicher Harmonieindikator. Diese Fähigkeit von Musik wollen wir uns zu einem Lackmustest, zu einer Art chemischen Probe zunutze machen. Wir bitten jetzt zu uns auf die Bühne Gisela May. Sängerin und Schauspielerin aus dem schönen Wetzlar an der Lahn.
Das Lied von der Moldau. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher, auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag.
Frau May, Sie haben den Übergang erlebt vom Faschismus in den Sozialismus, dann den Übergang vom Sozialismus in den real existierenden Sozialismus und dann vom real existierenden Sozialismus in den real existierenden Kapitalismus. In dem wunderschönen Eisler-Lied, das wir gerade gehört haben, kommt die Zeile vor: Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt. Wie geht es Ihnen heute mit diesem Text, heute, wo Sie hier sitzen, wo Sie in der Bundesrepublik Deutschland leben?
Es ist ein großer Text und er ist von Bertolt Brecht. Und ich glaube, dieser Text hat so viel Philosophisches und so viel, was auch Hoffnung macht. Das ist ja auch deswegen, aus dieser Haltung heraus habe ich es damals gesungen, habe es in 200 Vorstellungen gesungen. Das war ja damals im Berliner Ensemble eine unserer Erfolgsaufführungen. Und da hilft kein Gewalt. Das haben wir ja nun ohne Gewalt zustande gebracht. Aber was wir zustande gebracht haben, kann ja noch gar nicht vollendet sein. Und das ist ja alles in Bewegung, es verändert sich alles. Das ist die Dialektik, die ja bei Brecht auch immer vorhanden ist. Und wenn Sie von der Mitte sprechen, dann kann ich nur sagen, ich wohne in der Mitte. Ich wohne nämlich genau in der Mitte von Berlin. Und das nennt sich Stadtmitte. Und zu der Zeit in der DDR war dort nicht die Mitte der Stadt, sondern kurz danach war die unsägliche Mauer, sodass es eigentlich erst jetzt wieder Mitte heißt. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich jetzt wieder in Stadtmitte wohne.
Geboren ist unser nächster Gast in der Schweiz. Gelebt, gearbeitet, gesungen hat er in Frankreich, in den USA, in Deutschland. Vielen vertraut sein dürften seine miniaturhaften Lieder über die Liebe und die kleinen Dinge des Lebens. Auch Talkshow-Moderator ist er gewesen. Willkommen heute Abend, Stefan Sulke.
Gestern war gestern noch von heute. Und heute ist morgen Schnee von gestern. Nur eins vergessen viele Leute. Irgendwann ist jedermann auch du von gestern.
Herr Sulke, gestern war gestern noch von heute und heute ist morgen Schnee von gestern. Wenn man so will, steckt in diesen Zeilen ja auch nichts anderes als das brechtsche Diktum von den wandelnden Zeiten, dass keine Gewalt hilft. Ist es ein tröstlicher Gedanke für Sie oder macht er elegisch?
Nö, ich weiß nicht, also ich bin so eher der Typ, der sagt, es hat doch keinen Sinn, wenn ich gerne eine viereckige Sonne hätte, dass ich da sage, mach doch, wieso ist die Sonne nicht viereckig? Ich glaube, man muss die Dinge nehmen, wie sie sind, denn man kann nicht, man kann an den Dingen selber nicht viel ändern, man kann nur etwas ändern an seiner Einstellung zu den Dingen. Und ich glaube, das Entscheidende im Leben ist, dass man an dieser Einstellung etwas macht. Dass man versucht zu erkennen, wie die Dinge sind und sich danach zu benehmen. Und ich habe eigentlich ein ganzes Leben versucht, irgendwie mit der Vernunft in Frieden zu leben. Und die Vernunft sagt, dass es eine Schwerkraft gibt, nämlich dass es irgendwo, das Wasser will nach unten. Und es gibt so Logiken in der Welt, die irgendwann mal auch ausbrechen. Und aus der Sicht bin ich eigentlich auch relativ happy über das, was diese heutige Zeit darstellt, weil sie jedenfalls für mich eine Bestätigung ist, dass Dinge dahin fließen, wo sie vernunftmäßigerweise eigentlich hinfließen sollten.
Siegfried Thiele, zu DDR-Zeiten ein eher als still apostrophierter Komponist mit einem lauten Ausbruch. Das waren 1981 die Gesänge an die Sonne zur Eröffnung des Gewandhauses, des neuen Gewandhauses. Unmittelbar nach der sogenannten Wende bis 1997 Rektor an der Leipziger Musikhochschule. Prophezeiungen hieß ihr Chorzyklus nach Gedanken von Leonardo da Vinci aus dem Jahr 1987, glaube ich, sang der Leipziger Rundfunkchor. Da wird aus der Erde etwas kommen, heißt eine Textzeile. War das vielleicht schon so eine Vorahnung auf 1989?
Ich glaube, da überinterpretieren Sie. Es war eher eine Feststellung, dass es viel Schrecken in der Welt gab und dass es erstaunlich war, dass Leonardo da Vinci in Tagebüchern Dinge ausgesprochen hat, die dann im Verlaufe von 4 Jahrhunderten sich durch Entwicklung dessen, was man Wissenschaft nannte, auch als kriegerische Ergebnisse gesehen hat. Diese Texte hatten mich damals in diesen 86, 87er Jahren so gefesselt und sie hatten mich auch so erstaunt, bei einem solchen Meister das zu finden, dass ich dann diese Chöre geschrieben habe.
Zu Gast heute Abend bei Kontrapunkt ist Wolfgang Hufschmid, Komponist, 1988 erster gewählter Professor der Folkwang-Hochschule Essen und 8 Jahre in dieser Funktion tätig. Er ist Mitbegründer der Gesellschaft Neue Musik Ruhr und Vorsitzender der Deutschen Hans-Eisler-Gesellschaft. Durch sein 1968 zur 1000-Jahr-Feier des Meißner Domes uraufgeführtes Meißner Tedeum schon zu jener Zeit, spätestens zu jener Zeit, mit Menschen und der Situation in der DDR in Berührung gekommen. Herzlich willkommen. Das Lied Nummer 18 aus Wolfgang Hufschmidts Liedern ohne Worte war das, oder vielmehr ein kurzer Ausschnitt daraus. Titel: Es kommt der Tag von der Wende. Herr Hufschmidt, mit seiner Entstehungszeit 85, 86 findet sich dieses Stück in unmittelbarer Nähe des Stückes von Siegfried Thiele, das wir davor gehört hatten. Und gemein mit jenem hat Ihre Komposition zumindest im Titel das Prophetische, die Vision, die Vorhersage bewegter, sich wendender Zeiten. Darf man vermuten, Sie hatten eine andere Wende im Sinn, als die dann kam?
Ja, würde ich schon sagen. Das ist ja ein Schlussstück eigentlich von einem Gesamtzyklus, der sich auf 24 Gedichte von Brecht bezieht. Das sind alles Gedichte gegen den Krieg und für den Frieden. Und das ist also der Schluss. Es kommt der Tag, da wird sich wenden. Und ist als Schluss natürlich mit einem Zitat nach dem Paul-Dessau-Lied, mit Paul-Dessau-Lied gemacht und knüpft natürlich an eine bestimmte Tradition an, die also wirklich sowas gewollt hat wie einen anderen, einen besseren Sozialismus. Und wir werden wahrscheinlich darüber noch reden. Ich habe mir schon das, was das Zusammenbringen oder das Größerwerden von Deutschland angeht, das ein bisschen anders vorgestellt, als es dann gelaufen ist.
Wir begrüßen ganz herzlich Peter Gülke, Musikwissenschaftler und Dirigent, eine Kombination, die gar nicht so alltäglich ist und auch ansonsten ein Grenzgänger zwischen Ost und West. Er ist Schubert, Exeget und Pädagoge und. Herr Gülke, bitte. Herr Gülke, Sie haben die Deutsche Demokratische Republik 1983 in Richtung Bundesrepublik Deutschland verlassen. Unter welchen Umständen?
Unter komplizierten und von mir nicht gewollten. Ich könnte sagen, wie das mal ein Kollege von mir gesagt hat, ich bin gezwungen worden, die DDR freiwillig zu verlassen. Ich will die Umstände sind so kompliziert, dass ich sie nicht erzählen will, aber ich habe immerhin mit der Stasi Bekanntschaft gemacht und habe hier keine Möglichkeit mehr gesehen, weiterzuarbeiten, obwohl ich eine wunderbare Position hatte. Ich war damals Generalmusikdirektor des Weimarer Nationaltheaters. Im Übrigen ist das eine Sache, die ja wie so vieles, was wir sicher heute auch besprechen werden, auf eine eigentümlich rasche Weise historisch geworden ist. Die Ereignisse sind historisch geworden, die Probleme nicht. Die Probleme nicht. Ich sehe die Probleme sehr groß. Ich bin eigentlich, als ich dann im Westen gewesen bin, bin ich eigentlich schon vorzeitig eigentlich mehr zum Ossi geworden, als ich je vor dem gewesen bin.
Vielleicht ein Phänomen der neuen Mitte, in der wir leben oder zu leben glauben. Manfred Wagenbrecht und ich, wir haben ja schon ein bisschen über den Begriff der Mitte spekuliert, die wir für zerrissen halten. Zumindest ist das eine der Leitthesen unserer Sendung. Wie geht es unseren Experten hier mit diesem Begriff Mitte? Fühlen Sie sich da wohl?
Frau May, darf ich Sie vielleicht gleich fragen? Es ist bekannt, dass Sie einem künstlerisch wie politisch antifaschistisch sehr engagierten Elternhaus entstammen. Und ich glaube, dass Ihre frühen Erlebnisse Sie bis auf den heutigen Tag geprägt haben. War, abgesehen vom Wohnort Berlin-Mitte, die Mitte jemals ein Ort von Bedeutung für Sie, ein erstrebenswerter, wo Sie hin wollten? Oder hatten Sie sich positioniert?
Dieser Ort war immer erstrebenswert, weil ich als Künstlerin, als Schauspielerin wollte ich in die Hauptstadt und wollte an Theatern spielen. Gar nicht so sehr, um Karriere zu machen, sondern mein Wunsch war, mit ersten Schauspielern auf der Bühne zu stehen und gute Stücke zu spielen. Und das konnte man am besten in Berlin. Und damals gab es Wolfgang Langhoff, auch ein antifaschistischer Künstler, der damals das Deutsche Theater leitete. Und ich bin dann über einige, sagen wir, Provinzstationen dann bei ihm am Deutschen Theater gelandet. Und das war, ja, also ich nenne nicht gern Jahreszahlen, was mich selbst anbetrifft, aber in diesem Fall will ich nur sagen, in dieser Zeit konnte man an ein Auto eigentlich noch gar nicht denken. Und ich suchte eine Wohnung, dass ich recht nah beim Theater bin und landete dann eben in der Friedrichstraße, wo ich jetzt seit 40 Jahren wohne und habe mich an diesem Theater ungeheuer wohlgefühlt. Dann auch am Berliner Ensemble, am Brecht-Theater wohlgefühlt, weil wir konnten Theater machen aus, also wir hatten nie einen Druck, dass es sich rechnen muss oder dass es eben Quoten bringen muss, sondern bei uns, wenn Herr Brecht gesagt hat, ich bin noch nicht fertig, in 2 Monaten ist das Stück noch nicht so, dass ich es auf die Bühne bringe, dann hat er eben dann ein halbes Jahr probiert. Und diesen Luxus konnten wir uns leisten. Es war ein absoluter künstlerischer Luxus, in dem wir lebten. Wir mussten auch nicht en suite jeden Abend spielen, wie das bei Privattheatern heute so üblich ist, sondern wir hatten einen riesigen Spielplan und wir konnten uns wirklich, wie man so schön sagt, selbst verwirklichen durch die Institute, an denen wir arbeiteten.
Verlassen wir aber vielleicht mal kurz diese Vorstellung von einer entweder lokal- oder persönlichkeitsorientierten Mitte und gucken wir in Richtung politische Mitte, würde ich mal sagen. Ihren weltweiten Erfolg als Sängerin haben Sie ja in erster Linie mit einem politisch ausgesprochen linksorientierten Repertoire errungen. Lieder, die dennoch in gewisser Weise in der gesellschaftlichen Mitte gelandet sind, denn Brecht, Tucholsky, Eisler, Dessau und so weiter sind ja inzwischen völlig akzeptiertes Gemeingut. Das ist ein politischer Weg, denke ich. Kann man das so sehen? Also das, was ehemals links war, ist jetzt Mitte.
Oh, also das würde ich aber doch noch ein bisschen idealistisch von Ihnen aus betrachten. So schnell verändert sich das, glaube ich, nicht. Ich kann es auch immer nur doch wieder persönlich sehen, auch die politischen Dinge. Ich kann sie ja nur halt von meiner eigenen Erfahrung aus betrachten. Und von meiner eigenen Erfahrung aus betrachtet, ist heute in der Kultur und auch in der Musik, hat sich doch alles sehr zur Spaßgesellschaft entwickelt. Und eigentlich das Wort Frieden, ich hatte es immer am Ende meiner Programme, hatte ich das Friedenslied. Und ich vergesse nie meinen Auftritt in der UNO damals, wo ich mit dem Friedenslied den Abend beendete. Dann kam eine Zeit, wo ich sagte, das Lied tue ich weg. Das ist gar kein Thema mehr. Wir brauchen keine Friedenslieder mehr. Wir haben keine unmittelbare Gefahr eines Krieges. Das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich heute begrüße. Dass diese Konfrontation, die wir hatten von 2 Supermächten, die durch eine Grenze, also im Westen sagte man eine innerdeutsche Grenze, wir sagten, das war eine Grenze zwischen 2 Weltsystemen. Und da war die Gefahr immer wahnsinnig groß eines Krieges. Dann war das nicht mehr. Jetzt haben wir diesen Ausgleich, wir haben diese Konfrontation nicht mehr. Darüber bin ich zunächst sehr, sehr erleichtert. Aber das allein macht es vielleicht noch nicht.
Stefan Sulke, schelten Sie mich, widersprechen Sie mir, falls ich Sie falsch interpretiere. Ihre Lieder suggerieren, ich sag mal, konsequenten, radikalen Privatismus der strikten Mitte. Und das bei all dem, was Sie erlebt haben. Und Sie haben eine Menge erlebt. Ich denke da nur an die bewegten 60er Jahre, die Sie, glaube ich, in Frankreich erlebt haben.
Ja, effektiv. Naja, Privatismus in dem Sinne. Also ich bin kein politisch aktiver Typ, weil mich Politik als von der parteipolitischen Seite her furchtbar langweilt. Ich finde einfach, oder einfacher gesagt, ich finde, es ist mir jedenfalls viel wichtiger, dass die Frau, die ich liebe, mich auch liebt, oder die andere Frau, die ich gerne möchte, dass die eventuell mit mir gerne möchte, oder dass ich diesen Schnupfen loswerde, als wer ist jetzt gerade Bundeskanzler. Ich finde einfach, dass die persönlichen Probleme das Entscheidende sind im Leben. Und was mich deswegen vielleicht privat, aber politisch ist man ja dann trotzdem, weil man ja geht mit dieser Überzeugung raus. Und ich behaupte auch, dass es nicht möglich ist, ein kollektives Glücklichsein zu haben, wenn es ein individuelles Unglücklichsein gibt. Ich glaube einfach, das Entscheidende ist, die einzelnen Menschen, wenn der Einzelne unglücklich ist, was nützt mir dann ein System, in dem man sagt, das System ist toll, funktioniert. Und deswegen komme ich immer wieder auf diesen einzelnen Menschen zurück. Und um das Thema jetzt trotzdem noch da auf diese Mitte zurückzuführen, es fasziniert mich schon irgendwie. Ich bin aufgewachsen mit dieser Ost-West-Mentalität, die Bösen im Osten, wir sind die Netten. Und das war irgendwie wie ein Zaun und Hund hier auf der Seite des Zauns und Hund dort auf der anderen Seite des Zauns und man bellt sich an und dann plötzlich ist dieser Zaun weg und die beiden Hunde gucken sich blöde an und können nicht mehr bellen. Und ja, es ist aber so, es ist wirklich so. Und ich bin sowas von fasziniert, wie schnell das alles auf dem Müllhaufen der Geschichte endet. Also das geht so mit einem solchen Wahnsinnstempo. Dass die Dinge, die wahr waren, also ich stelle mir da Schrecken fest, ich werde auch ein bisschen älter und zwar ziemlich rasch und da habe ich jetzt auch jüngere Verwandte plötzlich. Ich habe da also Leute um mich, die sind, ja, da merkt man, dass man älter wird. Da sind also Leute, die sind so 14 Jahre alt und denen erzählst du was von Kommunismus, dann gucken sie dich blöde an und wissen nicht, wovon du redest. Und da merke ich doch, dass die Geschichte wirklich davonläuft.
Trotzdem, Stefan Sulke, wie haben Sie es gerade eben älter werdend um Himmels Willen geschafft, dass Ihnen nie ein Politiker, nie irgendeine Politik in die Suppe spucken konnte oder Ihr persönliches Glück trüben konnte? Wie haben Sie das geschafft? Leben Sie auf einer Insel der Seligen?
Nein, ich glaube nicht, dass ich auf einer Insel... Oh, übrigens, das stimmt nicht ganz. Also, guten Morgen, Bayern. Ich kann mich erinnern, es gab mal ein Lied von mir, das hieß, du lieber Gott, komm doch mal runter. Das haben sie also beim BR ganz schön auf die schwarze Liste gesetzt, vor vielen, also irgendwann mal im letzten
Jahrhundert. Das war zu konkret.
Im letzten Jahrhundert. Und ich kann mich erinnern an einen Song, der hieß Der Mann aus Russland. Und da hat man mich auf der westlichen Seite einen Oberlinken geschimpft und auf der östlichen Seite fand man, den müssen wir uns jetzt mal einladen. Also ich weiß nicht, irgendwo kommt man um die Politik nie ganz rum. Denn wie sagte der Grieche da, der Mensch ist ein politisches Wesen. Und es ist wahrscheinlich halt alles politisch.
Der Mensch als politisches Wesen. Herr Thiele, in Gesellschaftssystemen mit, sagen wir, diktatorischen Zügen ist das ja immer so ein Ding mit der Mitte, gerade auch mit der politischen Mitte, aber auch mit der Bildungsmitte. Konnten Sie in DDR-Zeiten eine solche ausmachen, eine Mitte, die es da gegeben hätte? Fühlten Sie sich der verbunden? Beziehungsweise was bedeutet der Begriff heute für Sie? Hat es da Veränderungen gegeben?
Na, vielleicht kann man den Begriff der Mitte auch mal genealogisch ansprechen. Wenn ich mich als Mitte fühle zwischen meinen Eltern und meinen Kindern, dann sehe ich in meinem Falle, dass ich ein gefördertes Arbeiterkind gewesen bin, das dann während des Studiums ein etwas höheres Stipendium bekam als meine Freundin, die heute als meine Frau hier im Saal sitzt, dass meine Kinder dann aber, weil ihr Vater inzwischen im Klassenbuch unter I geführt wurde, das heißt Intelligenz, dass meine Kinder dann aber behindert oder mindestens, ja, die wurden behindert in ihrer Ausbildung, wenn es darum ging, dass sie auf die Oberschule kämen. Das ist eine sehr seltsame Mittelposition, die ich da erlebt habe. Das wollten Sie jetzt nicht wissen, aber das gehört dahin.
Herzlich gern, doch. Ja.
Ich meine, da klingt ja jetzt ein bisschen, ich würde mal sagen, milder Zorn durch bei diesem.
Da muss Rückblick. Ich mich also jetzt in Acht nehmen, dass das nicht so aussieht.
Gut, Ihnen wurde ja auch, ich möchte mal sagen, in DDR-Zeiten eher nachgesagt, Sie seien ein stiller Komponist, ein zurückhaltender Komponist. Ist das so, dass Sie unter dieser Etikettierung vielleicht sogar heute noch leiden?
Ich leide unter dieser Etikettierung nicht. Ich weiß zwar nicht, wo die hergekommen ist, das mit dem stillen Komponisten.
Das hat Udo Clement geschrieben 1984 in den Leipziger Blättern.
Da müssten wir jetzt eben über Udo Clement sprechen. Aber
der ist nicht da, das ja. bringt ja nichts.
Deswegen machen wir das also nicht. Aber vielleicht hat man das auch so zu interpretieren, dass ich ja, um dann nochmal auf diese Förderung zurückzukommen als Arbeiterkind, dass ich dann während meines Studiums anfing, mich für andere Namen als für Marx und Lenin zu interessieren. Und ich las dann eher Nietzsche und las Jaspers und ich las Rudolf Steiner. Und ich komponierte, als ich fertig war, eine Apokalypse. Das war in einer Zeit, in der das nun nicht so sehr von den Komponistenverbandsleuten erwartet und schon überhaupt nicht gefördert wurde. Das wurde dann unter Umständen, um sich damit überhaupt zu arrangieren, von der anderen Seite wahrscheinlich als still apostrophiert.
Die stille Mitte.
Herr Hufschmid, Ihr Meißner-Tedeum von 1968, wir hatten es vorhin schon angesprochen, das enthält ja kontrastierende oder einander kontrastierende Texte von Luther, der eine, und der andere, wie sich herausstellte, von Günter Grass geschrieben, die sozusagen beide, könnte man sagen, ein symbolisiertes Ringen um die Mitte aufführten. Und Sie hatten damals, glaube ich, auch gesagt, als Komponist, Sie wollten nicht, dass am Ende einer als Sieger dasteht. Eine der beiden Haltungen. Ist das richtig
zitiert? Also, ich habe ein bisschen Schwierigkeit mit dem Begriff Mitte. Also, Mitte ist gut. Herr Thiel hat was von Mitte gesagt, das ist auch eine Mitte. Und im Augenblick reden wir von der neuen Mitte. Und die Politiker rangeln per Volksbefragung, per Meinungsumfragen, wo also die Mitte ist. Und alles stürzt sich auf die Mitte. Das ist die PR-Mitte. Das heißt also, das, was von der PR als am allgemeinsten anerkannt gilt. Das ist also sozusagen die Mitte, die nun alle haben wollen. Damit habe ich große Probleme. In dem Sinne, das aufs Meißner-Tedeum bezogen, kann ich nur sagen, ist meine Mitte dann zwischen den Stühlen. Das ist also auch eine, ja. wenn man so will. Ja. Denn also das Spannende an dem Meißner-Tedeum war ja, dass auf der einen Seite es verboten wurde vom Staat, weil der Staat sich angegriffen fühlte durch diese Texte, die der Grass für das Stück geschrieben hat. Also das ist ja für das Stück so geschrieben worden. Und natürlich die Kirche, die es in Auftrag gegeben hat, auch, weil die gesagt hat, wir lassen den Teufel nicht in die Kirche, also via Grass. Also das war wirklich eine Position zwischen den Stühlen. Ob das nun eine Mitte ist, also Mitte zwischen links und rechts, wenn ich zwischen links und rechts sitze, also ich bin, was weiß ich, 68 galt ich, Gott, ich bin nie in einer Partei gewesen, ich bin nie Kommunist gewesen und so weiter. Ich war das, was 68 man einen liberalen Scheißer nannte. Das waren also Leute, die also man nicht einfach festnageln konnte auf dieses Parteibuch oder jenes Parteibuch oder auf diese Meinung und jene Meinung. Und wenn das eine Mitte ist, dann finde ich, ist das möglicherweise meine Position gewesen. Aber das ist ja negativ besetzt. Da bin ich ja nicht aufgehoben in der Mitte, sondern man fällt ja zwischen die beiden und sitzt zwischen den Stühlen, weil man zwischen die beiden Stühle gefallen ist. Also es ist vielleicht eine andere Definition von Mitte. Darüber müsste man dann aber reden.
Also keine erstrebenswerte Mitte. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir um den Brei, den die Mitte vielleicht ja auch darstellen kann, rumreden. Unsere These ist ja, wie zerrissen ist die Mitte. Wie geht es Ihnen mit dieser Fragestellung? Finden Sie die destruktiv? Ich frage jetzt einfach mal so in die Runde.
Ich habe sie gar nicht verstanden, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja. Ich ging wirklich nur von Stadtmitte aus, muss ich ehrlich sagen. diesen großen Begriff, den muss ich verpasst haben.
Naja, dieser große Begriff die Berliner Stadtmitte war ja auch mal sozusagen im physischen Sinn sogar zerrissen, könnte man
ja, natürlich, sagen. Ja. Und ich dachte, darauf wollten Sie sich konzentrieren. Ich war ganz froh, dass ich hier eingeladen war, weil ich dachte, weil ich da wohne, bin ich hier eingeladen. Ich wohne in der Friedrichstraße, wunderbar. Kann ich zu dem Thema Stadtmitte eine ganze Menge sagen.
Dann frage ich Sie, Wohnen Sie jetzt hier in der Bundesrepublik auch in der Mitte, in einer gesellschaftlichen Mitte?
Ja, natürlich. Ich wollte eine ganz kleine Story erzählen. Ich hatte vorgestern eine Vorstellung und nun sind wir ja ein bisschen, guckt man immer, ist das ein Westler oder ist das einer von uns oder ist das einer aus der DDR? Aha. Also immer so ein bisschen guckt man. Mir wurde erzählt, als mein Abend zu Ende war, stand jemand an der Garderobe und die hinter ihm Stehenden hörten, wie er sagte, die habe ich gar nicht gekannt, die ist aber gut. Daraufhin sagte die Frau hinter ihm, da muss er aber von sehr weit her gekommen sein. Also, unser Problem, die wir angestammte Berliner sind, unser Problem sind gar nicht so sehr, ob die aus dem Osten oder aus dem Westen sind, sondern die Zugezogenen, die aus Bonn gekommenen, die machen uns ein bisschen Probleme.
Die Immigranten.
So kann man es auch nennen. Ich habe also zum Beispiel Silvester gefeiert in der Deutschen Staatsoper und es saß mir gegenüber ein Ehepaar, er kam aus Bonn und sie sind natürlich, also sie können es gar nicht fassen, dieses grandiose Berlin, wenn sie aus der kleinen Hauptstadt Bonn kommen, nicht? Nun sind sie also in der großen Hauptstadt gelandet und das ist so etwas, dann war in der Vorstellung noch etwas, ich höre gleich mit den persönlichen Dingen auf, aber sie erzählen ja was von der Zerrissenheit. Ich stand auf der Bühne und es fiel etwas runter. Ich merkte nicht was. Und plötzlich rief einer aus dem Rang, treten Sie bitte nicht zurück Ihre Brille. Gestern rief mich eine Bekannte an und sagte, du, das war einer aus dem Westen, der das gerufen hat. Ich sage, wie kommst du darauf? Ja, der hat das so formuliert, treten Sie bitte nicht zurück Ihre Brille. Also so wird das schon bewertet. Das könnte einer aus dem Westen gewesen sein. Also so weit gehe ich ganz bestimmt nicht von diesen Äußerlichkeiten. Aber merkwürdigerweise stimmen sie auch hin und wieder.
Wir haben jetzt eine Wortmeldung eines Kollegen aus München. Wir haben ihn um seine Gedanken zum Thema gebeten. Reinhard Schulz heißt er, er ist Musikwissenschaftler und Journalist und der bilanziert Lücken und Versäumnisse auf dem Weg zur inneren Einheit.
Es hätte alles so schön werden können. Beethovens utopische Freude mutierte am 25. Dezember 1989 aus gegebenem Anlass zur Freiheit, was ja abgesehen vom fraglos unlauteren Eingriff in ein sakrosanktes Kunstprodukt auch nicht so schlecht ist. Nun hat ja die Freiheit bekanntlich Flügel und war somit um ein gutes Stück schneller als die unten verbleibenden, von Aufbau-Ost-Emblemen und undurchsichtigen treuhändischen Finanztransfers mühsam angeschobenen Ost-West-Verhältnisse. Die nämlich bewiesen eine erstaunliche Bodenhaftung. Noch bis heute halten bis zu 20% Arbeitslose im Osten das vor der Wende zu konstatierende soziale Gefälle beharrlich aufrecht. Nur ist die Armut heute anders verteilt. Sie trifft weniger Menschen, die dafür umso härter. Freiheit, das ist eben auch nur so ein Begriff, der besonders gern dann Anwendung findet, wenn er den Umständen zuträglich ist. Denn echt gemeinte Freiheit hätte für Möglichkeiten zu einer umfassenden freien Entfaltung gesorgt. Nirgendwo fand diese statt, auch nicht in der Kunst. Da hatte man in Deutschlands Osten, wo man rigider als im Westen die Folgen zu verspüren bekam, wenn man sagte, was Sache ist, ein System chiffrierter Mitteilungen erfunden, die sich Wissende wie Kassiber zusteckten. Die Stasi war in diesen Fällen oft dummer Zaungast und blickte nicht durch. 1982 etwa komponierte Friedrich Schenker im Stil einer Bravour-Arie eine Friedensfeier, in der in Schlaraffenland Utopien Ochsen auf den Schlagbäumen gebraten werden und der Sprengstoff seinem letztendlichen Zweck überführt wird. Er wird fortgeworfen.
Und schmeißt mit Steinen, sprengt mit Sprengstoff weg. Das ist des Sprengstoffs Schiffsrohre bohren wir kleine Löcher hinein. Dort ziehen dann Schächte und Starre ein.
War das nicht etwas, wo auch ein musikschaffender Wessi hätte anknüpfen können? Hätte er nicht vom System verschlüsselter Mitteilungen, von den virtuos ausgebauten Doppelbödigkeiten lernen können? Oder sollte man dies im hurtig geeinten Deutschland nicht mehr brauchen? Jedenfalls tat man so. Und das traf vor allem die ältere und mittlere Generation der ehemaligen DDR. Waren sie kurz nach der Wende noch peripher auf Festivals mit zeitgenössischer Musik vertreten, so traten sie schon bald von der Szene ab. Und mit ihnen die schöpferischen Denkansätze, als hätte es sie nie gegeben. Das aber ist nichts anderes als kulturelle Okkupation im braven Gleichschritt mit der ökonomischen. Chancen hätte es durchaus gegeben, denn kreatives Potenzial unterschiedlicher Prägung gab es auf beiden Seiten. Und Einheit ernst genommen, hätte Schritte getan, die den Dialog und die Vermittlung voranzutreiben gesucht hätte. Aber irgendwie, man sprach von der weiter existierenden Mauer, vermochte man nicht, die Berührungsängste abzubauen. Fast scheint es so, als wollte man die ehemalige DDR erst einmal im Sinne des westlichen Kulturbetriebs glattbügeln, wofür erst mal der Rotstift in Bezug auf angebliche Überkapazitäten bei Theatern und Orchestern herangezogen wurde. Dass da in der alten DDR ein anderes Gleichgewicht geschaffen worden war, wie problematisch es immer gewesen sein mochte, störte die Streich- und Reglementierungsorgiastiker nicht. Nach der vollzogenen Entwurzelung aber überließ man alles dem Selbstlauf oder, wie man so unschön sagt, dem freien Spiel des Marktes. Der aber, das wissen wir, sorgt sich nicht um kulturellen Austausch, also um ein kreatives Spiel der Kräfte. Länder des ehemaligen Ostblocks, etwa die baltischen Staaten, Polen oder auch Russland, bewiesen, dass der Wandel auch zu neuen kulturellen Identitäten führen konnte, auch wenn dort die Bedingungen für junge Musikschaffende oft verheerend aussehen mochten. Hier entstand ein neuer Ton, der aufhorchen macht. In Deutschland aber, wo es gewiss größere Chancen gab, vermisst man diesen neuen, dialektisch widerspruchsvoll zusammengewachsenen Ton. »Denk ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht«, reimte einst Heine vor anderthalb Jahrhunderten. Heute, so macht es den Anschein, sind wir in gewissem Sinne weiter. Wir lassen uns, gedankenlos, gar nicht erst um den Schlaf bringen. Vielleicht hätte es des Mutes bedurft, den der Komponist Rainer Bredemeyer, der in den 50ern aus dem Westen in die junge DDR übergewechselt war, sarkastisch bitter in seiner Vertonung der Winterreise von 1984 besang. Aber solch hintergründig sich auflehnendem Singen wurde nach der Wende im Zuge der Aufbau-Ost-Aufräumarbeiten die Kehle zugedrückt.
Schnee mir ins Gesicht, schüttel ich ihn herunter. Wenn mein Herz im Busen spricht, sing ich hell und munter. Höre nicht, was ist gesagt, habe keine Ohren. Fühle nicht, was es beklagt, klage ist für Toren. Lustig in die Welt hinein, gegen Wind und Wetter. Will kein Gott auf Erden sein. Singt wie selber Götter.
Als Sänger hörten Sie übrigens gerade den hierzulande vielleicht nicht ganz unbekannten Georg Christoph Biller. Der hat diese Winterreisenversion gewagt. Und Reinhard Schulz, unser Autor, weiß natürlich ganz genau, dieser erste Kontrapunkt, dieser westöstliche Dialog findet hier in Leipzig statt. Und ich habe ihn in Verdacht, dass er so ein bisschen beifallheischend argumentiert hat. Wie stichhaltig ist denn dieses doch etwas larmoyante Gejammer, dieses etwas weinerliche Nachtrauern nach der angeblich verschwundenen Fülle von Ostkompositionen, Herr Thiele?
Nun, in jener Zeit, als diese Stücke entstanden, da gab es ja die Möglichkeit, sich dadurch auch zu profilieren, dass man voraussetzen konnte, dass von jener Sekte, die sich da Partei nannte, dass man unliebsam aufgenommen wurde. Und das ist auch durchaus von Einzelnen gehandhabt worden. Und das ist eine Möglichkeit gewesen, Und man meinte, dagegen zu sein, obgleich dadurch nichts sich verändert hat. Denn diese Art von Späße, die dabei gemacht wurden, die wurden natürlich von denen, die eigentlich hätten abtreten sollen, mit selbstsicherem Lächeln übergangen. Das lief dann unter Umständen unter der Fahne der sehr selbstbewussten Avantgarde-Leute, die auch sehr intolerant waren, die auch da ein ganz bestimmtes Spektrum darunter verstanden und anderes nicht gesehen haben.
Sie würden also dem Begriff widersprechen, es habe so etwas wie eine, und sagen wir, eine identische, eine homogene ostdeutsche Szene in der neuen Musik gegeben?
Ich glaube nicht, dass es die als eine homogene Masse gegeben hat und dass der Versuch, im Osten so zu komponieren, wie man längst schon im Westen tat, dass der etwas Bedeutendes hervorgerufen hätte, das würde ich auch nicht sagen.
Aber Entschuldigung, ich glaube, darüber müsste man doch jetzt mal reden.
Ja.
Also genau dafür über diesen Punkt. Da. Also, warum es, ich sage das mal, um es abzukürzen und auf den Punkt zu bringen, diesen Minderwertigkeitskomplex gegeben hat, sozusagen gegenüber dem Westen. Man musste also so sein wie im Westen, dann war man auf der Höhe der Zeit. Mich erinnert das, entschuldige, ich will das, das ist unvergesslich. Kurz nach der Wende habe ich im Fernsehen in Abendnachrichten gesehen, es war der Sommer danach, eine Ernte, eine Kirschernte hier irgendwo. Es wurden tonnenweise Kirschen, das war der Sinn des Berichtes, wurden vernichtet, weil kein Mensch in der damaligen DDR Kirschen kaufen wollte, weil sie alle Bananen kaufte. Kirschen waren damals im Westen eine absolut teure Angelegenheit. Kirschen sind heute noch relativ teuer, ich weiß hier inzwischen auch. Damals waren sie sehr, sehr teuer. Und wir haben wirklich versucht, die ersten Kirschen zu kriegen. Die wurden damals hier sozusagen weggeschmissen wegen der scheiß Bananen. Also Bananen, ich nehme an, das hat sich jetzt inzwischen auch erübrigt. Ich will das als Metapher benutzen. Das ist das Verhalten gewesen von beiden Seiten. Ich behaupte auch von der Kultur aus. Also, wenn ich sozusagen als DDRler oder ehemaliger DDRler sage oder damals gesagt habe, ich bin erst auf der Höhe meiner Zeit, wenn ich also das, was im Westen passiert, an avantgardistischen Kompositionsdenken und so weiter mache, dann kommt das raus, was Sie gerade beschrieben haben. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Faktum ist doch, dass von der anderen Seite her natürlich mit demselben Anspruch die Kultur aufgetreten ist und die Kulturschaffenden aufgetreten sind, wie die Wirtschaftsbosse. Das heißt, das ist doch abgewickelt worden. Das heißt, es ist doch gesagt worden, was Sache ist, was Standard ist, was Niveau ist. Wir stimmen immer noch wie im Westen. Und nun seht mal zu, macht mal fleißig eure Schulaufgaben, wie das inzwischen so heißt, im Osten, damit ihr möglichst schnell nachkommt. Wie ihr ja auch nachkommen müsst mit der Ökonomie und so weiter und so weiter. Also, das ist ein Unverhältnis zwischen den beiden Teilen Deutschlands, das nach wie vor seine Auswirkung hat. Und ich würde ein bisschen davor warnen, ich habe da viel Verständnis für, dass alles auf die Frage, dass das Geld fehlt, also dass immer noch Theater zugemacht werden, weil Geld fehlt. Das wird im Westen übrigens auch gemacht. Nicht als,
nicht ganz so
ob ich jemand wäre, der also dem Osten das Geld nicht gönnte. Nur, macht euch nichts vor, es ist nicht allein das Geld. Es geht nicht nur um das Geld und man kann das nicht alles in Geld rechnen. Es geht um was anderes. Es geht darum, dass ganz offensichtlich eine ganz bestimmte Vertrauensbasis zwischen Deutschen im Osten und im Westen nach wie vor nicht existiert. Insofern, als der Wessi sich benimmt, also wie damals der große Kohl, auch so ein Bild, der große dicke Kohl und der kleine Messier, der kleine Bruder. Wir sind ja Brüder, wir waren alle Brüder und Schwestern, aber inzwischen ist klar, der größere Bruder saß drüben, der reichere Bruder saß drüben. Und jetzt gibt es so ein Verhältnis, dass also da Geschenke gemacht werden, wie früher wurden die Pakete geschickt und jetzt gibt es sozusagen auch im Bewusstsein immer noch das Gefühl, wir schenken euch, also wir sind die Reichen, wir haben es ja, wir geben euch davon ab. Das ist, glaube ich, dieses ökonomische Denken, ist eine ganz gefährliche Sache. Das kann man auch beweisen, dass relativ viel Geld gegeben wird. Und Entschuldigung, ich bin heute von Essen nach Leipzig gekommen. Essen ist ungefähr, was die Einwohner angeht, etwa so groß wie Leipzig. Der Bahnhof ist also wie vom letzten Provinzkaff in Essen seit 30 Jahren. Wird nichts dran gemacht. Leipziger Bahnhof ist sehr schön. Also da gibt es auch Unterschiede. Ich bin ein bisschen oder würde ein bisschen als jemand aus dem Westen davor warnen, A, vor der Lamoyanz und B, vor so einer Mentalität, also wir kriegen ja doch mal wieder zu wenig Geld. Das Problem ist nach meiner Ansicht ein völlig anderes, das ist das Zusammenwachsen und das hat ganz entscheidend mit Kultur zu tun. Hat damit zu tun, wie gehen wir mit dem um, was hier entwickelt hat, sich entwickelt hat, was hier gewachsen ist, was hier gemacht worden ist, also die Musik, die beispielsweise hier entstanden ist, im Vergleich zu der Musik, die bei uns entstanden ist. Denn dass das eine gespaltene Musik ist, das ist sowieso klar. Die ist gespalten, weil 1945 gab es eine Grenze, eine Teilung Deutschlands, oder wie du vorhin gesagt hast, also eine Grenze sozusagen zwischen zwei Mächten. Und wenn ich die Grenze mache und der eine sagt, da drüben sind die Bösen und der andere sagt, da drüben sind die Bösen, dann muss sich alles entsprechend auch unterscheiden. Das heißt, wenn im Westen eine bestimmte Musik gemacht wird, dann muss die im Osten eben eine andere sein.
Jetzt fahre ich da als vorlauter Wessi einfach mal den Wessi in die Parade und denke mir, fragen wir doch die Betroffenen aus unserer Sicht jetzt.
Also ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Punkt, den man nicht vergessen darf. Das ist mir bei dem, was Sie gesagt haben, eingefallen, auch bei dem, was Reinhard Schulz gesagt hat. Die Funktion der kulturellen, der künstlerischen Äußerung ist unter einer Diktatur eine andere gewesen. Und wir haben wahrscheinlich alle wenig Ursache, diesen gewesenen, zum Teil entsetzlichen, erbärmlichen Verhältnissen nachzutrauern. Aber wenn wir jetzt den jetzigen Zustand analysieren und einfach vergessen, dass auch bestimmte Arten von Negation zur Kunst, zur Wirkung von Kunst beigetragen haben, um ein literarisches Beispiel zu benutzen, ein Buch wie Christa T., was seinerzeit für uns unendlich viel bedeutet hat, ist ein Buch, was entscheidend durch die Delikatesse der Weglassung sich profiliert hat für uns. Dieses Buch kann heute von jemandem, der nicht sehr tief drinsteht in der DDR, in den Verhältnissen, wie sie gewesen sind, kaum noch verstanden werden. Das wird vorbei sein, obwohl es vielleicht ihr Bestes ist. Ein Stück wie, wo man sagen, dass das Ende der Schostakowitsch, der fünften Schostakowitsch-Sinfonie, das ist ein D-Dur, bei dem heute unendlich viele Leute glücklich sind. Ach Gott, Zeitgenosse oder Musik des 20. Jahrhunderts, die mal nicht scheußlich klingt, ist ja fantastisch. Das ist D-Dur, es ist dröhnendes D-Dur. Aber das ist total ironisch gemeint. Das ist von dem fast kaputt gemacht worden seienden Schostakowitsch als eigene Lebensrettung komponiert worden. Und es ist die Rache an einem verdammten Zentralkomitee, welches von ihm Optimismus erfordert. Und er schreibt einen Optimismus, der soll allen zum Ohren rausquellen und es soll allen übel werden. Heute sind sie alle glücklich, weil D-Dur klingt. Mit anderen Worten, es gibt mitten in der Kunst gibt es ganz wichtige Merkmale, die sind sehr präzise in eine ganz bestimmte Situation hineinkomponiert oder hineingedacht. Und wenn die Umstände so sich ändern, wie sie sich jetzt geändert haben, glücklicherweise, dann müssen wir aber auch reflektieren, dass diese Sorte von Kunst nur noch partiell wahrgenommen werden kann. Und so ist das eben bei unendlich vielen, Siegfried Thiele hat es ja an ein paar Beispielen erläutert, ist das natürlich auch, so gilt das auch für viele Kompositionen in der DDR. Ich meine, um nur ein Beispiel zu geben, ich habe vor ganz, ganz langer Zeit, als ich in Stralsund Chef war, ein Stück von Siegfried Thiele uraufgeführt, das setzte sich auseinander mit Musik des großen mittelalterlichen Komponisten Guillaume de Machaut. Das fand sozusagen in dem Kategoriensystem der DDR überhaupt keinen Platz. Das war eine Randerscheinung und da waren zwei Randerscheinungen beteiligt und es war in einem Theater, was ein bisschen peripher gelegen hat. Das war erledigt und damit war es weg. Nur für die Beteiligten hatte das natürlich, war es eine sehr, sehr klare Standortbestimmung und das ist so in dem Rahmen der Freiheit, die ja leider auch viel mit Beliebigkeit zu tun hat, manchmal zu viel mit Beliebigkeit, in diesem Rahmen ist das nicht mehr nachzuvollziehen. Das hat mir ein bisschen in dem Statement befehlt. Und da sollte man aufpassen, da sollte man nicht mitleidig, sollte man nicht wehleidig werden. Wir Deutschen sind ja leider Gottes, wenn wir ein nationales Kriterium gemeinsam haben, dann ist es Selbstmitleid. Und das ist ziemlich, ziemlich schrecklich. Ne?
Ich würde gerne auch das aufgreifen, sowohl was Herr Gülke als auch vorangehend Herr Hufschmidt sagte. Die Larmoyanz ist etwas Unerträgliches eigentlich. auch die Larmoyants derjenigen, die lange Zeit sich als Herausforderer projiziert haben und die jetzt, denen jetzt dieser Widerstand weggefallen ist und die das einfach nicht weiterführen können. Aber ich würde vor allem auch auf dem Sektor des, selbst des Ökonomischen, doch auch darauf hinweisen, dass da in diesem Mittleren Osten, in dem wir uns hier befinden, enorm viel geleistet worden ist und verwirklicht worden ist in den letzten Jahren. Ich erinnere mich noch sehr gut, Herr Hufschmidt, als ich als sehr junger Rektor in einer schrecklichen Situation 1990, 91, als wir alles neu formulieren mussten und wollten an den Hochschulen, als ich plötzlich dann als Vertreter der Leipziger Hochschule in der sogenannten Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen auftauchte. Das war damals einmal in Essen, das war einmal in Hannover, Sie hatten seinerzeit den Vorsitz. Da waren wir so Exoten, die wurden sehr freundlich begrüßt und überhaupt nicht kritisch und skeptisch. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Man ließ sich auch erzählen, was da alles nicht möglich gewesen ist bisher. Aber wir haben dann in den folgenden Jahren eben wirklich Möglichkeiten gehabt, was Bautechnik anbelangt, was Anschaffung von Instrumenten betrifft, einen Ausgleich herzustellen zu dem, was Sie im Verlaufe von 30 Jahren vorangehend eben erworben hatten, sodass die östlichen Hochschulen jetzt, und das muss man sehen und sagen, in einem hervorragend ausgestatteten Zustand sind. Das muss man auch Ihnen sagen, denn bei Ihnen ist das in den letzten Jahren nicht mehr mit diesem Tempo vorangegangen. Und wir haben davon profitiert.
Zwinkelbahnhöfen, also sowas gibt es.
Auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Das klingt so ein bisschen, als wäre die Kunst zweier Generationen obsolet geworden. Das klingt fast ein bisschen wie ein Plädoyer fürs Vergessen.
Nee, gar nicht.
Ist nicht genau das Gegenteil nötig, nämlich dass man möglichst viel voneinander erfährt, auch damit alte Wunden unter dem Schorf nicht weiterschwären.
Also Brecht hat ja, einer seiner wichtigsten Ideen waren, was er vom Theater herunter wollte, Geschichtsbewusstsein zu vermitteln. Das war, und das wird heute kaum noch gemacht. Wenn ich unterrichte, muss ich Geschichtsunterricht geben, weil die jungen Leute kaum noch etwas wissen, was zu jener Zeit war. Der Stefan Sulka, Sie haben das ja auch vorhin gesagt, also es geht so rasend schnell, man kann sich kaum noch erinnern, wann was war. Und wenn wir können doch die Zukunft meiner Ansicht nach nur wirklich bauen, wenn wir aus dem Vergangenen lernen und wenn wir das Vergangene wissen. Und was das Wissen anbetrifft, wird es immer weniger. Ich meine, wir brauchen ja nur das Wort PISA hier zu erwähnen. Was ist da um Gottes Willen los, wenn wir von der Jugend sprechen? Wo ist die Bildung? Und da hatten wir an unseren Hochschulen, unsere Ernst-Busch-Hochschule in Berlin ist eine der ersten Schauspielschulen nach wie vor. Wir haben also ein Niveau an unseren Hochschulen gehabt, was sowohl handwerklich als auch in der Ausbildung wirklich hervorragend war und noch ist. Und die Jugend ist ja das, worum es uns gehen müsste. Und da bin ich immer wahnsinnig erschreckt, auch wenn sie bei uns im Theater sitzen, die jungen Leute, ich habe noch nie was von Kurt Weill gehört. Wenn ich in der Bundesrepublik aufgetreten bin, wer ist denn Hanns Eisler? Sie kannten nicht Hanns Eisler. Also was Bildung anbetrifft. Und jetzt kommen wir mal zu den Medien, da wir auch hier in einem Medium sind. Was geschieht denn auf unseren Bildschirmen musikalisch? Ist es nicht entsetzlich? Ich habe mir abgewöhnt, Radio zu hören, musikalisch, also was Musik anbetrifft. Nicht mal mehr den Klassikradio kann ich hören. Nicht mal das. Na, weil in dem Klassikradio auch nur jetzt Reklame ist.
Einschalten, MCA Kultur einschalten.
Ja,
gut. Und Bayern 2 Radio natürlich.
Gut, natürlich. Also das ist aber nicht eine reine Musiksendung. Ich ging jetzt in erster Linie mal von der Musik aus.
Aber ich glaube, wenn man von Zerrissenheit...
Wann höre ich deine Lieder mal im Radio? Nie.
In ein Konzert kommen.
In ein Konzert kommen, ja gut.
Ich glaube aber, wenn man von Zerrissenheit spricht, dann sollte man vielleicht sehen, dass es gibt zwei Arten von Zerrissenheit. Einerseits gibt es eine, eine Generationenzerrissenheit, nämlich ein Unterschied zwischen dieser und jener Generation, und das spannt sich über Ost und West. Und dann gibt es eine geografische Zerrissenheit, die meiner Ansicht nach schon da ist, zwischen Ost und West, und die basiert auf verschiedenen Vergangenheiten. Also ich jedenfalls, der ich ein Vollblut ungewollter Wessi bin, weil ich einfach im Westen hochgezogen worden bin und mit meiner ganzen Jugend mit einer Brille in einer bestimmten Farbe gelebt habe und plötzlich muss ich mir die Brille abnehmen, weil es plötzlich einfach alles nicht mehr wahr ist, stehe dann eines Tages dem anderen gegenüber, der mein Alter hat und der genau gleich gelebt hat wie ich, nur umgekehrt. Er hatte die andere Brille an und jetzt muss er mich angucken und wir stehen beide da und gucken uns blöde an und merken, ja, wir sprechen zwar die gleiche Sprache, obwohl wir nicht genau die gleiche Sprache sprechen. Ich behaupte, dass man im Osten wesentlich besser Deutsch spricht als im Westen, aber das kriegt ihr auch noch kaputt hier. Und zweitens habe ich einen grundsätzlichen Unterschied darin, dass andere Wertigkeiten vielleicht vorher da waren, auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Und ich kann doch nicht leugnen, dass das nicht da ist. Da ist irgendetwas etwas Unterschwelliges, das uns unterscheidet, nämlich diese Vergangenheit. Andererseits bin ich auch der Meinung, dass man es nicht übertreiben sollte mit die arroganten Wessis und die armen Ossis. Also das finde ich nur wirklich Quatsch, denn irgendwo sind wir ja alle in einer Gesellschaft drin und nicht Entscheider. Ich glaube sogar, dass viele der Entscheider gar nicht anders können, als Entscheidungen zu machen, wie sie gerade kommen. Aber die Unterschiede sind schon da.
Ja. Wir möchten Ihnen bei Kontrapunkt, ich muss jetzt ein kleines bisschen auf den Zeitplan drücken, entschuldigen Sie. Wir möchten Ihnen bei Kontrapunkt natürlich auch mal ein bisschen Live-Musik bieten. Eingeladen haben wir heute drei junge Musiker aus Leipzig. Das sind Studenten an der Leipziger Musikhochschule. Tripol nennt sich die Gruppe und ich darf sie Ihnen ganz kurz vorstellen mit Jazz aus eigener Werkstatt. An den Keyboards, übrigens auch zuständig für das Jingle zu dieser Sendung, ist Markus Hornt. Ihm zur Seite stehen Anne Lieberwirth am Bass und Andreas Schnittke am Schlagzeug. Also, Tripol. Thank you.
Peter Gülke, wir haben Sie als besonders intensiven Grenzgänger hier in die Sendung eingeladen und möchten Sie einem etwas verschärften Fragekatalog aussetzen. Was haben Sie vermisst, als Sie Ihre Zelte hier im Osten abgebrochen haben und nach Westen kamen als allererstes?
Na, ich habe vermisst am ehesten eine ganz bestimmte Art von Solidarität, die es erstmal gleich gegeben hat zwischen denen, die genau wussten, wir sind dagegen. Diese ganz rasche Verständigung, selbst wenn man jemanden nicht kannte, die rasche Verständigung darüber, ist das einer, der also mit denen da oben mitmacht oder ist es einer, der dagegen steht, hat ja sofort erstmal einen Mindestbetrag an Solidarität sichergestellt. Das ist im Westen nicht notwendig gewesen, natürlich habe ich das vermisst.
Man sagt, also kein Verlassen ohne Verlust, gab es auch Gewinne.
Aber natürlich. Ich meine, es ist ein Gewinn. Ich habe am Anfang ganz simpel, ich habe genossen, zum Beispiel gute Zeitungen lesen zu können und nicht immer nur wie im Neuen Deutschland lesen zu müssen, was dort gerade weggelassen ist, weil ich wusste, das ist die sozusagen Geheimmathematik, aus der man sehen kann, wie die Aktualitäten bewertet werden. Ich habe viel Solidarität übrigens, wenn ich das Wort nochmal benutzen darf, so auf einer elementar menschlichen Ebene auch empfangen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Paris und in Rom und in Turin und in London gewesen. Ich meine, ich habe hier noch erlebt, als ich hier studiert habe, dass Leute auf den Bahnhof gegangen sind, um nur mal einen Zug zu sehen, an dem dran stand, dass er nach Hoek van Holland fährt. Die dann schon und das war ein Riesengewinn, selbstverständlich.
Und wann sind Sie das erste Mal wieder nach Weimar zurückgefahren?
Sofort. Ich meine, ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich so richtig innerlich abgefahren, bin ich eigentlich nie. Ich habe ja nun auch in Weimar noch starke Bindungen, auch verwandtschaftliche Bindungen. Und ich bin in Weimar immerhin Generalmusikdirektor gewesen und habe unter Umständen, das war ja mit das Schlimmste, wenn man mit diesem entsetzlichen Gedanken umgehen musste, seine Existenz abzubrechen. Man durfte ja niemandem etwas sagen. Es war ja ein Vertrauensbeweis, jemandem etwas nicht zu sagen, weil man ihn ja gefährdet hat durch Mitwisserschaft. Ich wusste ja auch nicht, für die Staatskapelle in Weimar konnte das ja auch sich darstellen, als wie, der hat uns im Stich gelassen. Wie war das? Und dann bin ich dort, habe ich dort wieder ein Konzert dirigiert und bin von dem Orchester aufgenommen worden, als hätte ich vor 10 Tagen das letzte Symphoniekonzert dirigiert. Ich bin natürlich sofort wieder da gewesen.
Man spricht häufig von Kunst, Kultur als dem Spiegel des Umfeldes. Haben Sie Unterschiede feststellen können, wie sich arbeitet mit einem Orchester in Weimar und später dann Wuppertal?
Ja, also wissen Sie, zunächst ist das was sehr Beruhigendes, wenn man als Musiker von der einen Welthälfte in die andere kam, ein Achtel ist hier ein Achtel und drüben auch und mezzo forte ist hier mezzo forte und drüben auch. Das ist kann ein großer Trost sein. Das heißt, es gibt bestimmte Elementaritäten, glücklicherweise in der Musik, die völlig ideologiefrei sind, auf die kann man sich erstmal verlassen. Und da gibt es eben auch Maßstäbe von Professionalität, die gelten hier wie drüben. Nicht umsonst haben so viele Ensembles und Komponisten und überhaupt die Musikkultur der DDR ja immer, das hat das Regime gar nicht verdient gehabt, einen großen Rang gehabt. Natürlich an der Stelle, wo in die Arbeit der Ensemble eine gesellschaftliche Mentalität hereingeragt hat, da hat man schon Unterschiede gemerkt. Also wenn ich an einem großen Opernhaus gearbeitet habe und habe nur, also vor, sagen wir mal, in der Arbeit mit einem Chor mich erfrecht, eine halbe Minute über den gewerkschaftlich zugestandenen Zeitraum hinaus zu arbeiten, dann hat mir der Chorvorstand seine Uhr hingezeigt, also so hat Rodin die Bürger von Calais nicht dargestellt, mit einer Haltung, wir sind jetzt gleich am Stand. Und muss sagen, dass also diese Tyrannei von Gewerkschaftlichkeit im falschen Sinne, die habe ich hier nie erlebt. Die habe ich drüben kennengelernt.
Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Schubert, Winterreise. Könnte das so ein Fazit Ihrer westdeutschen Erfahrungen sein, dass Sie zwar gekommen sind, aber nicht so richtig warm geworden sind? Und wenn man sich die Zeit so anguckt, befinden wir uns vielleicht gemeinsam auf so einer Art Winterreise. Nein, wir Deutschen.
Ja. Vielleicht sind wir gemeinsam auf einer Winterreise, aber ich, da kann ich Gott sei Dank glatt sagen, nein. Ich habe zu viel entgegenkommen. Ich habe zu, auch im Westen gefunden. Sie dürfen nicht vergessen, jetzt, wo man sagen, jetzt ist ja schon einige Zeit vergangen seit der Wende und meine Einstellung ist selbstverständlich auch geprägt durch das, was in diesen letzten 12 Jahren nach der Wende passiert ist. Und vielleicht ist meine Parteinahme nun wieder ein bisschen östlich verschoben worden. Aber dass ich fremd ausgezogen, fremd eingezogen, glücklicherweise nein.
Danke, Peter Gülke. We'll be right back.
fragen wir doch gleich noch einmal nach. Es klang an bei Ihnen, Frau May, es klang an bei Ihnen, Herr Sulke. Auch ich möchte fragen, was ist mit den jungen Leuten? Man hat häufig das Gefühl, den Eindruck, dass die, Gottlob, ein paar Schwierigkeiten weniger haben, dieses Land zumindest geografisch als geeint zu sehen. Das ist in sich keine Vision, aber es mag eine Chance sein. Ich frage Sie, Herr Hofschmidt, Herr Thiele, Herr Gülke, Sie arbeiten viel oder haben mit jungen Leuten gearbeitet. Sehen Sie da die Chance? Was müsste getan werden, um aus dieser Chance sozusagen eine Vision sich nähren zu lassen?
Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich habe ein bisschen Angst, über die jungen Leute pauschal zu reden, weil die, auch die jungen Leute bestehen aus einzelnen jungen Leuten, genau wie wir nicht mehr jungen Leute auch aus einzelnen älteren Leuten bestehen. Und viele von den Schwierigkeiten, die junge Leute am Aufwachsen haben, ist in einer Welt entstanden, die wir Älteren mitfabriziert haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich kann immer nur sagen, in der Arbeit mit jungen Dirigenten, was ich im Moment sehr viel tue, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, genauso auch wie in der Arbeit mit jungen Orchestern, die ich sehr, sehr gern mache. Es gibt einen großen Idealismus, eine sehr naive Art, sich weiterhin auf Musik einzulassen, die mich immer ungeheuer hoffnungsvoll stimmt und die mir also verbietet, pauschale Urteile abzugeben. Natürlich können Sie sagen, es ist eine ganz bestimmte Auswahl, aber ich nehme mir jetzt das Recht, über die Auswahl etwas zu sagen. Und wir sind ja auch mal durch unser Interesse ausgewählt worden. Ich meine, wir sind ja auch auf irgendeine Weise mal wahnsinnig dadurch gewesen, dass wir unsere Existenz davon abhängig gemacht haben, dass wir eine anständige Note Musik schreiben oder eine halbwegs anständige Note Musik dirigieren. Das ist ja doch auch schon eine Art von Exzentrizität, nicht? Also ich würde mit pauschal Urteilen ungeheuer vorsichtig sein. Natürlich, sind das, was Frau May angesprochen hat, nicht, das beschäftigt mich auch sehr, eine wachsende Geschichtslosigkeit, die natürlich auch mit einem Verständnis, mit dem Verständnis von Kunst zu tun hat. Nur, wir haben auch mal was vergessen worden. Kunst erbt sich auch dadurch fort, dass bestimmte Teile vergessen werden und eine neue Art von Verständnis an die Kunst rankommt. Das müssen wir auch konzentrieren. Es ist wahnsinnig kompliziert.
Fällen wir keine Urteile, finden wir lieber Visionen oder sprechen wir vielleicht ein paar Träume aus? Wie könnte Deutschland 2010 idealerweise aussehen? Stefan Sulke, Sie sind jemand, der das sicher in kurzen Worten gut beschreiben kann.
Ja, am liebsten wäre mir besseres Wetter.
Gisela May.
Das interessiert mich nicht mehr. Ich bin dann wahrscheinlich, nein, eben, wenn Sie mal am Rechnen, so weit denke ich nicht. Ich denke aber an das nächste Jahr, ich denke nicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Nee, das interessiert mich nicht. Das nächste Jahr interessiert mich.
Und was wünschen Dazu Sie sich für das nächste Jahr, was Deutschland betrifft?
Was Deutschland betrifft, mehr aufeinander hören, Toleranz üben, Verständnis haben für die Biografien, sich anhören, zuhören können, sich nicht manipulieren lassen von irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern individualistischer zu werden. Jeder Einzelne, wie Sie eben gesagt haben, jeder Einzelne für sich zu erkennen, dass er eine Kostbarkeit ist. Und sich nicht in Massen, 20.000 lieben es, drängen sich in ein Stadion, finden das toll, wenn sie da totgequetscht werden. Ich denke an die Einzelnen, der einzelne Mensch ist wichtig.
Und Herr Hofschmidt, Sie auch, denken auch an die Einzelnen?
Ja, also ich meine, um es auf eine kurze Formel zu bringen, es wäre natürlich schön, wenn in 10 Jahren Veranstaltungen wie diese nicht mehr nötig wären, ne?
Aber sind Sie es denn heute?
Ja, ich finde, sie sind nötig und man müsste jetzt also eigentlich erst anfangen, bestimmte Dinge zu besprechen. Und damit hängt zusammen, was vorhin bezogen auf die junge Generation gesagt worden ist. Es ist die Frage, ob wir mit Geschichte umgehen und ob wir in der Lage sind, also zum Beispiel als Ältere, den Jüngeren wirklich ein Stück Geschichte zu vermitteln. Denn es, ohne sie belasten zu wollen, ohne zu wissen, was ihre Eltern gemacht haben, werden sie manches nicht verstehen. Und von da aus bin ich etwas anderer Meinung, was das Nachdenken über Christa Thee angeht. Ne?
Anhören, Siegfried Thiele.
Ja, was Frau May sagte von den Individuen, das halte ich für ganz maßgeblich. Ich halte es insbesondere für maßgeblich unter dem Aspekt, wie Sie es überschrieben haben, Kontrapunkt. Punkte. Zum ordentlichen Kontrapunkt gehört, dass beide, die miteinander oder mehr als zwei, die miteinander etwas zu tun haben, dass das wirkliche Subjekte sind und dass keiner untergeordnet wird. Das ist idealer Kontrapunkt.
Vielen Dank. Und das war Kontrapunkt in der ersten Ausgabe. Mit der nächsten Folge melden sich Bayern 2 Radio und MDR Kultur am 19. Februar aus dem Goethe-Forum in München. Unser Thema dann Oase Ost, Wüste, westdeutsche Theaterlandschaften.
Ja, wir waren zu Gast in der Schalterhalle des Bayerischen Bahnhofs in Leipzig. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Stefan Sulke, Gisela May. Und alle anderen auch. Wir sind mit der Zeit ganz am Ende. Nachhören könnt ihr uns unter www.kontra.online.de. Am Mikrofon verabschieden sich bis zum nächsten Mal Theo Geißler und
Manfred Wagenbeid.